Die Supermacht USA ist zurück. Von Venezuela bis in den Iran und natürlich mit der Zollpolitik im internationalen Wirtschaftssystem. Wie ticken die USA aktuell wirklich? Zwischen den glitzernden Bürotürmen von Atlanta und dem diplomatischen Parkett von Washington DC sitzen zwei Austro-Danuben, die all das hautnah beobachten. Mein Name ist Raphael Hintersteiner, Vulgo Nathan, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem transatlantischen Podcast. Die KAV Austro-Danubia steht seit jeher für den Diskurs, für Debatten, intern, aber auch extern. Gerade in unserem Jubelsemester wollen wir über unsere Prinzipien diskutieren. Dieser Podcast wird ermöglicht mit freundlicher Unterstützung der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Unsere Gäste heute sind zwei Oberösterreicher, die den American Dream nicht nur aus Hollywood-Filmen kennen, sondern ihn seit Jahren im politischen und wirtschaftlichen Epizentrum der USA aktiv mitgestalten. Direkt aus Atlanta zugeschaltet ist ein Mann, der an der JKU den Grundstein für eine beeindruckende Weltkarriere gelegt hat. Er hat als CEO von Mercedes-Benz USA bewiesen, dass man mit Linzer Know-how und strategischem Weitblick einen der wichtigsten Automärkte der Welt führen kann. Heute ist er gerade dabei, die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA zu managen. Als Chef einer der bedeutendsten Stadien der Welt, nämlich dem Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta. Hallo und herzlich willkommen, Dietmar Exler, Vulgo Eschi.
Grüß euch.
Und unser zweiter Gast schlägt für uns die Brücke nach Washington DC. Als Finanzattaché an der österreichischen Botschaft vertritt er unsere wirtschaftlichen Interessen dort, wo die globalen Finanzströme gelenkt werden. Er ist nicht nur ein profilierter Experte für transatlantische Beziehungen, sondern kennt als früherer Vorortspräsident den ÖCV und die AD wie kaum ein anderer. Lieber Christoph Seel, Vulgo Furchor, herzlich willkommen.
Servus, grüß euch, liebe Grüße in die Heimat.
Lieber Christoph, du sitzt in Washington direkt an der Quelle. Wie hat sich das politische Klima unter der aktuellen Administration gewandelt? Erleben wir eine Rückkehr zu einer klaren, interessensgeleiteten Außenpolitik, die alte Gewissheiten bewusst herausfordert?
Ich denke schon. Es ist allerdings nicht so anders als in der ersten Trump-Periode. Die Administration, wie man hier sagt, sie testet rechtliche Grenzen aus, im Inland, aber auch im Ausland. Und sie überwirft, sagen wir mal, gewachsene Normen. Das ist, glaube ich, für uns aus europäischer Sicht am unverständlichsten, würde ich mal sagen. Aber wenn man sich die ersten 100 Tage unter Trump 2 jetzt anschaut, wurden 139 sogenannte Executive Orders, das sind präsidentiale Verfügungen, herausgegeben. Und das in den ersten 100 Tagen, wie gesagt. Und davon wurden 77 gerichtlich gestoppt. Also man sieht schon, es gibt einen Haufen Graubereiche, ich glaube in jeder Demokratie, und die USA ist halt auch, also im europäischen Vergleich, eine sehr alte Demokratie und hat viele Graubereiche. Da geht es um, wie werden die Universitäten finanziert und viele andere ähnliche Fragen, die nicht klar sind. In den USA herrscht sogenanntes Case Law und daher wird viel über die Gerichte entschieden. Und die Administration hat sich zum Ziel gesetzt, auch diese vielen Graubereiche zu Schwarz-Weiß-Bereichen zu verändern. Und das tut sie auch im Außenbereich.
Vielen Dank für deine Einschätzung. Lieber Eschi, von Atlanta aus führst du eine Institution mit enormer Strahlkraft. Wenn man die Dimensionen von FIFA-Events und US-Stadien sieht, wie nutzt die USA diesen Hebel von Sport und Entertainment als Softpower einerseits? Und welche wirtschaftlichen Summen bewegen diesen Markt im Vergleich zu Europa?
Danke für die Einladung. Freue mich, mit euch heute zu sprechen. Und macht Spaß in Atlanta im Mercedes-Benz-Stadion, dem busiest Stadion in Nordamerika, zu arbeiten. Sport ist überall auf der Welt enorm erfolgreich, populär, Menschen lieben ihn. Die Amerikaner machen hier mehr als alle anderen und, wie du mit deiner Frage ja schon sagst, nutzen Sport, um Beziehungen zu stärken und zu fördern und nutzen Entertainment ein bisschen wie die alten Römer mit Brot und Spiel. So, wenn du dir beispielsweise Colleges, Universitäten anschaust, die binden die Absolventen über Sport ganz stark an sich. Da gibt's ja die Homecoming Weekends, wo alle wieder retour kommen und wo man typischerweise zu einem American Football Spiel oder anderen Sachen geht. Also Sport wird hier zur Beziehungspflege, um die Verbundenheit ganz stark zu treiben, genutzt. Mit dem Ziel natürlich auch, dass die Alumni Geld an die Universitäten spenden. Im Wirtschaftlichen, wie groß das Ganze ist, einfach nur zwei Zahlen aus der NFL heraus. Wir haben ja die Atlanta Falcons bei uns im Stadion. Letztes Jahr, 2025, von den 20 meistgesehenen TV-Übertragungen, ob via traditionellen Kanälen gesendet oder gestreamt, waren 19 NFL-Spiele. Der Großteil der amerikanischen NFL-Stadien ist im privaten Besitz, 80-90%. Und unseres zum Beispiel hat so ungefähr 2 Milliarden gekostet und das wurde zu 90% privat finanziert vom Eigentümer. Ganz klar, dass das auch nur möglich ist, wenn sich's dann wirtschaftlich rechnet. Und damit sich das wirtschaftlich rechnet im Sport, das tut's ganz gut. Ich glaube, kann sich jeder vorstellen, welche Summen da hier eigentlich dann bewegt werden, wenn man bei einem Stadion mit dieser Investmentsumme auch einen Return erwirtschaften kann.
Lieber Christoph, ein Kernthema deiner Arbeit ist, wie gestaltet die Administration die Kapitalmärkte um? Gibt es Bestrebungen nach mehr Wettbewerb im Zahlungsverkehr? Beziehungsweise mit digitalen Währungen. Und wie bereiten sich die USA auf eine Zukunft vor, in der die Finanzmarktstabilität durch technologische Souveränität gesichert wird?
Ja, ich glaube, der Escher hat es auch ganz gut beschrieben. Den USA sind Branchen sehr, sehr wichtig und sie kümmern sich auch traditionell um diese. Wenn man zum Beispiel sagt, nehmen wir mal jetzt Silicon Valley als Branchenlogik. Dort ist ein sehr kompetitives Verhältnis in Kalifornien. Und den USA als Staat ist es eigentlich nicht wichtig, welche Firma dort überlebt. Was sie wollen, ist die Branche. Sie wollen die Technologie besitzen und auch Steuern aus diesem Bereich generieren. Aber welche Firma jetzt wem da die Unternehmer ausspannt oder überlebt oder nicht, ist ihnen eigentlich nicht so wichtig. Selbiges passiert auch aktuell im AI-Bereich. Und da haben wir in Europa, glaube ich, einfach eine andere Denkweise, die schon auch zu Lasten, die viele Vorteile bringt, aber die auch zu Lasten der Innovation geht. Und so enden wir dann mit großen Dinosaurierfirmen, aber eine sinkenden Innovationskraft oft. Und im AI-Bereich eben spitze sie auch gerade ab. Das sind einfach enorme Summen, die hier in den USA investiert werden. Das ist aus europäischer Sicht kaum nachvollziehbar. Wir sind natürlich aber in derselben Dienstleistungsgesellschaft zu Hause in Europa wie die Amerikaner und werden dann natürlich mittelfristig, wir werden wahrscheinlich wieder abhängig werden von diesen Technologien, um unseren Dienstleistungsmarkt aufrechtzuerhalten. Im Zahlungsverkehr, weil du auch digitale Währungen angesprochen hast, auch da gibt es schon enorme Entwicklung hier. Die Administration hat ganz klar das Ziel ausgelegt, offen für diese Währungen zu sein. An den aktuellen Finanzmarktregulatoren sitzen fast an jeder Ecke Personen, die diese fördern wollen. Und das kennen wir so in Europa noch nicht. Aus europäischer Sicht geht es natürlich darauf aufzupassen, dass das Vertrauen in den Euro möglichst hoch bleibt. Allerdings auch, wir haben, glaube ich, diesen Wandel auch noch nicht ganz verstanden. Und ich sage gern, wenn meine Elterngeneration die Generation war, die sagen kann, wir haben da einen Fernseher gehabt, bei dem man nur einen einzigen Fernsehsender empfangen kann, dann glaube ich, dass wir die Generation schon sein werden, die sagen kann, wir können sie noch erinnern, wie man im Supermarkt nur mit einer einzigen Währung zahlen hat können. Das klingt jetzt vielleicht überraschend, aber AI wird uns diese diese Themen am Schluss abnehmen. Und ich glaube, diese Welt ist eigentlich uns näher, als wir das in Österreich schon erkannt haben.
Ein weiteres wichtiges Schlagwort ist Local Content, also die Stärkung heimischer Produktion, was ja von der aktuellen Politik auch forciert wird. Wie schwierig wird es da zum Beispiel für Länder wie Österreich? Ist es also ein Hindernis oder ist es ein notwendiger Anstoß, dass auch im größten Binnenmarkt vor Ort produziert wird?
Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt aus meiner Sicht was Neues. In der Automobilbranche, in allen Ländern, wo wir mit Mercedes tätig waren, ist immer die Frage gekommen, was macht ihr denn lokal, verwendet ihr lokale Zulieferer und so weiter. Das hat es immer gegeben, gibt es ja auch in Österreich. Alle Politiker, auch ganz zu Recht, bemühen sich ja, Arbeitsplätze im heimischen Umfeld zu schaffen. In Amerika war es vielleicht in der Vergangenheit etwas weniger im Fokus auf Bundesebene, auf Bundesstaatebene sehr wohl. Also Georgia hat es seit Jahren immer massiv versucht und betrieben. Und der Bundesstaatsebene hat sich gar nicht so viel geändert. Also auf der einzelnen Bundesstaatsebene, auf der föderalen Ebene, auf Ebene der USA ist es ein massiv größeres Thema geworden. Technisch gesehen ist es, glaube ich, sehr einfach, in den USA ein neues Unternehmen aufzumachen. In meiner Zeit bei Mercedes war man immer auch sehr eng mit der Wirtschaftskammer, nachdem wir das Hauptquartier von New York nach Georgia umgezogen haben. Sind wir oft eingeladen worden, mit potenziellen Interessenten zu sprechen, die in Georgia unterwegs sind, um sich das anzuschauen. Und da habe ich auch mit einigen deutschen Firmen dann Kontakt gehabt. Etliche haben sich entschieden, dann nach Georgia zu kommen. Ja, und typischerweise haben die das die Entscheidung getroffen und 12 bis 18 Monate später alle Genehmigungen, Grundstücke gehabt und waren in der Produktion. Technisch gesehen geht's relativ leicht und es hilft schon immer, wenn man im Markt vor Ort ist. Du bist einfach viel schneller und einfacher beim Kunden und wie überall in der Welt, aber vielleicht in den USA gerade besonders, Sales und Marketing ist enorm wichtig hier und dazu gehört vor allem auch die persönliche Beziehung. Das ist ähnlich wie bei uns, ist nicht so ganz anders hier und wenn du vor Ort bist, wie in allen anderen Märkten, ist es substanziell einfacher.
Vielen Dank. Eine Frage an euch beide. Ist der aktuelle America First Kurs temporär, also eine temporäre Erscheinung, oder ist es eine Antwort auf eine sich verändernde Weltordnung? Wie ist da eure Einschätzung?
Also aus meiner Sicht, es ist nur jetzt vom Präsidenten viel stärker kommuniziert als in der Vergangenheit. Und es gibt auch vom Präsidenten mehr Aktivitäten in diese Richtung. Aber wir dürfen nicht vergessen, die USA sind ein ziemlich großes Land. Und die Menschen sind wie überall mit ihrer Umgebung beschäftigt. Und für die meisten Amerikaner ist das Zentrum schlicht und einfach ihr eigenes Leben, wie in Europa auch. Und es ist halt nicht so wie in Linz, wo wir eine halbe Stunde, Stunde nach Norden fahren, dann sind wir in der Tschechei oder ein paar Stunden Osten oder Süden, dann sind wir in anderen Ländern. Das ist immer alles noch Amerika. Amerika ist wegen der Größe immer schon viel mehr auf sich selbst fokussiert gewesen. Das wird einem ganz klar, wenn du hier einfach nur die Abendnachrichten schaust. Zeit im Bild in Österreich, ein bisschen was über österreichische Politik, Inlandspolitik und dann auch ein großer Anteil über europäische Politik, über Amerika oder Russland oder was auch immer. Während in den USA Abendnachrichten ist es zu 95%, wenn nicht höher, über die USA. Da ist vielleicht was passiert an Ostküste, Westküste, aber es ist sehr Amerika fokussiert. Und wegen dieser Größe leben wir hier in Amerika mit viel mehr America First Focus, weil alles andere für die Menschen einfach weit weg ist. Du musst hier 3 Stunden fliegen, jetzt mit Bahamas ausgenommen, um in einem anderen Land zu sein. Also ganz andere Voraussetzung als in Europa. Wie siehst du das, Christoph?
Ja, nicht unähnlich. Ich glaube, es hat sie diese America First Politik auch nie wirklich verändert. Was auf sie verändert hat, ist, dass das Thema jetzt lauter ist und man sollte als Europäer auch verstehen, warum das so ist und so Und wie ich schon gesagt habe, die Demokratie spielt hier eine wesentliche zentrale Rolle. Und von den 100 Senatoren, die im Kongress sitzen, sind 51 Republikaner. Das heißt, mit einer einzigen Stimme Überhand regieren die hier das Land. Und das heißt auch, aber diese Senatoren und den Kongress kann man nicht zwingend vergleichen mit unserer Parlamentslogik. Da sitzen aus unserer Sicht Kanzlerkaliber, die Politik machen für ihre Bundesstaaten und das natürlich auch wollen. Und 51 davon in einer Linie zu halten, also das darf keiner sozusagen sich profilieren wollen zu Hause. Da muss man einfach enorm viel Politik machen als Präsident, damit man das alles übertönt, alles überdeckt, damit die keine Chance haben, auch nicht einmal in ihren regionalen Medien vorzukommen, so dass man das alles zutrönt, damit man irgendwie den Laden auf Linie halten kann. Also man sollte das mitbedenken, dass Trump jeden Tag rund um die Uhr eigentlich in den Medien sein vorkommen muss, damit dieses Gesamtkonzept überhaupt zusammenhält, weil die Mehrheitsverteilung halt so gering ist und in den USA hat sie doch einiges auch politisch verändert. Also im Kongress jetzt, und daher ist es, glaube ich, notwendig, auch noch vielleicht dazu zu stellen, die USA hat einfach ein Riesenbudgetproblem, auch aus europäischer Sicht. Über 3,2% vom BIP zahlen sie Zinsen jedes Jahr. Das ist enorm hoch. Wir sind in Europa knapp über 1% zum Beispiel. Und die USA kann sich auch ein Militär in Europa mittelfristig einfach nicht mehr leisten. Und deswegen gibt es auch quasi den strategischen Rückzug vom europäischen Kontinent. Das hat auch was mit Geld zu tun.
Danke für die Einschätzung. Es ziehen ja sehr viele Firmen und damit auch Innovationen und Kapitalen in die USA. Wie gefährlich ist dieser Trend für Europa langfristig gesehen?
Da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu pessimistisch werde. Es ist nämlich schon so, ich meine, mit der Brille eines langfristigen Investors, sagen wir jetzt 30 Jahre, der Eschi wird das, glaube ich, am besten wissen, der war als CFO immer für die langfristige Planung zuständig, sind wir schon in der Situation, wo mir viele sagen, es ist schwierig in Europa mit dieser Brille sozusagen Investments zu tätigen. Wir haben eine sinkende Arbeitsstundenleistung in Europa, die so schon eigentlich im Verhältnis niedrig ist. Also ich habe es vor kurzem angeschaut, die Zahlen stimmen, aber das wäre so ungefähr 1800 Jahresstunden in die USA, so 1550 in der EU und Österreich ist noch unter dem EU-Durchschnitt mit 1450, glaube ich. Also man sieht schon, die Arbeitsleistung per se, das ist jetzt wirklich völlig unabhängig von Qualität und Alter, aber nur so mal generell. Und wir haben auch, obwohl die EU als Vergleich jetzt deutlich größer ist als die USA in Personen, haben wir weniger Arbeitskräfte bei den 25- bis 34-Jährigen, ungefähr 40 Millionen. Das heißt, auch in Zukunft schaut es in Europa aus, als ob die Arbeitskraft zurückgeht. Plus auch in dieser Alterskohorte 25 bis 34 sind mittlerweile ein Drittel in Teilzeit. Also mit der Investorenbrille ist es unglaublich, die sozusagen in den nächsten 30 Jahren ihre Arbeitseinstellung ändern können oder wollen. Und das ist natürlich ein Thema. Wir sagen natürlich oft, jetzt haben wir viel mit der Boomer-Generation natürlich beschäftigt. Ja. Und es werden immer weniger 20, 20, 30 und 40-Jährige arbeiten müssen für immer mehr 60, 70 und 80-Jährige. Und das stimmt, das ist ein großes wirtschaftliches Problem, es ist ein riesenbudgetäres Problem. Aber, und das muss man auch mal sagen, auch aus Investorensicht, in diesem Kontinentaleuropa, es müssen auch immer weniger 20-, 30- und 40-Jährige im Falle eines Angriffs immer mehr 60-, 70- und 80-Jährige verteidigen. Auch die Sicherheitslage wird also durch die zunehmende überalternde Gesellschaft immer schlechter. Und ich glaube, das ist schon eine Frage für den Wirtschaftsstandort.
Ich bin ein bisschen optimistischer in Teilbereichen. Die Möglichkeiten für Unternehmer, also selbstständige Unternehmer, sind nach wie vor sehr gut überall. sieht man auch daran, wenn wir jetzt in Österreich einfach schauen, wie viele Weltmarktführer wir in Mittelstandsbereichen haben. Ja, wir haben jetzt nicht die globalen Großkonzerne in Österreich, aber wir haben viele, viele Weltmarktführer im Mittelstand, die nach wie vor erfolgreich sind. Großwetterlage stimme ich mit Christoph überein, aber was man nicht unterschätzen dürfen, die Möglichkeiten, die du hast, in Europa genauso, ja, es ist ein bisschen schwieriger, Bürokratie ist substanziell höher. Der alte Spruch, aus meiner aktiven Zeit, Bill Gates wäre in Österreich nie möglich gewesen, weil er in der Garage nie eine Genehmigung für sein Unternehmen bekommen hätte. Also wir sind schon bürokratischer, aber es gibt nach wie vor viele Möglichkeiten, die man auch nutzen kann. Und woran wir auch arbeiten müssen als Gesellschaft, ist einfach, und da sind uns die Amerikaner ein bisschen vertraut, an dem trau dich was. Ja, werd Unternehmer, trau dich was, riskier was. Das ist eine Silicon Valley-Thema. Christoph hat es vorher angesprochen. Das ist einfach cool in den USA, Unternehmer zu sein. Und das wird uns ein bisschen gut tun, wenn wir mehr tun würden als Gesellschaft, um Unternehmer zu stärken. Ja, und um Unternehmer individuell Selbstständigkeit zu fördern. Ja. Hier freut man sich, wenn der Nachbar sehr erfolgreich sind. Bei uns vielleicht manchmal heißt, entsteht ein bisschen Neid. Also unser Eigentümer bei den Atlanta Falcons, Arthur Blank, hat Home Depot gegründet und ist so zum Milliardär geworden und damit dann ins Sportgeschäft eingestiegen. Ja, er hat jetzt das Ziel, dass er einen Großteil seines Vermögens für karitative Zwecke ausgibt und hat hier eine auch unterschrieben, das war von Warren Buffett ausgehend, die Verpflichtung, um alles zu spenden. Ist auch dieses dann Verhältnis sehr, sehr wichtig, aber es fängt damit an, zu Beginn, dass wir stolz sind und dass wir es gut finden und Leute, die selbstständig unterwegs sind, die was aufbauen wollen, auch unterstützen und auch bürokratisch für sie sehr leicht machen.
Ich bleibe gleich bei dir, Eschi. Nachdem du jetzt schon seit Jahrzehnten in den USA wohnst und das Selbstbewusstsein der Amerikaner ist aus Sicht ja der Europäer gestiegen, aber insofern meine Frage, inwiefern werden wir noch auf Augenhöhe wahrgenommen? Ist es jetzt auch wieder so, wo die Bewohner das gar nicht so sehen würden, sondern es einfach der aktuelle politische Kurs ist? Oder?
Ich glaube nicht, dass das jetzt eine Frage der Bewohner, der Menschen ist. Die sind mit ihrer Frage eigentlich gar nicht so richtig beschäftigt. Italien, Frankreich, Europa ist ungeheuer populär als Reiseziel. Und das war's dann auch, sage ich jetzt mal, für viele Menschen. Für die Politik, ja, I mean, das Domestic Product der USA sind 30 Trillionen. Deutschland hat, glaube ich, 5 sowas in der Umgebung. Die EU hat 20. Also wir sind so weit gar nicht dahinter. Was uns hier auf der politischen Gesamtebene als Europäer ein bisschen wehtut, ist, es gibt zwar die Europäische Union, aber das ist jetzt keine richtige, sage ich mal, das ist ein europäischer Binnenmarkt und viele Sachen, aber es ist trotzdem noch stark von Einzelinteressen der einzelnen Staaten geprägt. Also viel zu stark. In Europa, wir hören jetzt nicht, was jetzt Nebraska oder Colorado oder Georgia oder New York interessiert, das ist Innenpolitik. Nach außen gibt es eigentlich eine Stimme und eine wirtschaftliche Stimme. Und wir sind daher sehr stark zerfledert, will ich jetzt fast an der Ecke sagen, und werden, wenn wir das nicht lösen, auch gegenüber China stark zurückfallen, aus meiner Sicht in vielen Bereichen, weil Deutschland allein ist ein Sechstel von USA. Wenn wir Europa schaffen, mehr zu einen, wenn es um gemeinsame Außenpolitik ist und Ähnliches geht, haben wir deutlich, glaube ich, mehr zu sagen und werden dann auch von der Politik deutlich stärker wahrgenommen. Der UK-Austritt aus EU hat uns als Europäern hier jetzt auch nicht geholfen, hat England nicht geholfen, hat Europa nicht geholfen. Wir werden schon ein bisschen als, sage ich mal, auf EU-Ebene als zerstritten wahrgenommen und als nicht in der Außenpolitik geeint. heißt jetzt um Gottes Willen nicht, dass ich für komplette Gleichschalterei, Gleichmacherei in Europa bin. Da gibt es kulturell enorme Unterschiede. Das ist auch gut so. Aber in der Außenpolitik, wie die EU jetzt, glaube ich, fast schon 10 oder 15 Jahre her den Mr. X eingeführt hat, mit dem Ziel, eine gemeinsame Außenpolitik zu schaffen und damit auch gemeinsame Wirtschaftsaußenpolitik, da haben wir noch einen langen Weg vor uns, weil das ist noch ziemlich wenig aus meiner Sicht.
Ich finde das super spannend, was der Eschi gesagt hat. Und ich glaube, die übertriebene Meinung, wenn ich die jetzt haben wir wenig Zeit, aber um sie plakativ zu formulieren, die Administration sieht das schon so, dass sie Europa die letzten 40 Jahre hat verteidigen lassen, gleichzeitig haben wir billig Energie aus Russland reingeholt und unsere Arbeit immer mehr in den Osten, inklusive China, abgeschoben und haben so haben währenddessen nicht das Geld, das wir uns sozusagen dadurch gespart haben, haben wir in einen aus ihrer Sicht völlig überbordeten Sozialstaat geschüttet und trotzdem noch Schulden gemacht. So, das ist einmal so die sehr pauschale Meinung. Und ich gebe dem Eschi völlig recht, schauen wir uns das an, was die USA am meisten fürchten in Europa, und das ist die Europäische Union. Also jetzt im außenpolitischen Konkurrenzverhältnis. Wir sehen es jetzt wieder, die Zölle zum Beispiel oder die Zollverhandlungen, die treffen alle auf die Europäische Union. Die Europäische Union als Konstrukt ist auch in den USA wenig beliebt. Es ist leicht darauf, populistische Politik zu machen. Es wäre viel schwieriger, Zölle gegen Deutschland, gegen Österreich, gegen Italien einzuheben, weil, wie der Eschi sagt, diese Länder sind beliebt. Es gibt viele Vorfahren, es gibt ja persönliche Geschichten dazu. Und es ist jetzt wieder, auch seit gestern, muss die EU sozusagen verhandeln und wir werden uns da in einer Diskussion verfangen, nicht unwahrscheinlich. Und die Antwort, glaube ich, ist immer aus unserer Sicht halt schon mehr davon. Mehr wirtschaftlich EU, mehr militärisch EU, mehr energiepolitisch EU. Wenn wir unter der Prämisse, dass wir dann noch mitspielen wollen zwischen China, USA und aus Russland, weil sie halt eine Nuklearmacht sind, wenn wir da mitgestalten wollen auf dieser Welt, dann werden wir schauen müssen, wir werden die Souveränität in unseren Heimstaaten sozusagen stützen müssen, aber wir müssen viel mehr mit einer Stimme und viel mehr stärker als Europäische Union auftreten.
Vielen Dank. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage an euch beide. Was beeindruckt euch persönlich an der Geschwindigkeit, in der die USA eben politische oder wirtschaftliche Weichen stellt? Wenn man jetzt einfach das Gerede ein bisschen außen vor lässt, sondern...
Ich sehe es nicht so in Geschwindigkeit in der Politik. Politik ist überall, sage ich jetzt einmal, schnell und kann sich ganz schnell ändern und wandeln. Und vom Kohl ist ja auch der Satz, was kümmert mich der Unsinn, den ich gestern gesagt habe und so weiter. Ich finde eher die Geschwindigkeit in der Wirtschaft, in der wirtschaftlichen Entwicklung. Und die ist aus meiner Meinung ganz stark von Can-Do-Mentalität getrieben und von individuellen Unternehmen. Ob man jetzt Elon Musk mag oder nicht mag, ob man ihn gut findet oder nicht gut findet, er hat enorm viel Veränderung verursacht. Ob das mit Tesla ist, wo sie das erste elektrische Auto, mit dem sie auch Geld verdienen und sehr erfolgreich auf den Markt gebracht haben, oder jetzt in der Raumfahrt. So ganz einfach ist es in beiden Bereichen nicht, aber er hat viel zustande gebracht und vorwärts gebracht. Und da gibt es viele Beispiele in vielen anderen Bereichen auch, die, wie gesagt, alle auf der Freiheit des Unternehmens aufbauen, wo es darum geht, ich lasse ein Unternehmen aufbauen, was vorantreiben in einem, Foucault hat gesagt, Silicon Valley brutal wettbewerbsintensiven Umfeld. Also du kriegst schnell Geld, aber wenn es nicht klappt, bist du auch ganz schnell wieder weg. Ja? Und diese Risikobereitschaft, wenn du dann zweimal was gegründet hast und es hast nicht geklappt, dann sagen die Menschen hier eher, der hat was riskiert und der hat jetzt viel Erfahrung, wird fast als positiv gesehen. Wir würden das wahrscheinlich in eine ganz andere Ecke stellen. Das hier treibt, glaube ich, die Veränderungen in den USA ganz stark. Ich komme zu dem Punkt zurück. Für mich ist es die Einzelinitiativen, das Unternehmertum, wo die Amerikaner einfach andere Voraussetzungen haben.
Das geht schon in der Schule los, oder? Also schon die Kleinkinder werden sehr stark individuell gefördert. Es gibt Preise für alles. Man wird sehr schnell gepusht, dass man selbst gut ist. Das ist schon ein bisschen anderes Aufkommen und alles Denken. Ich finde das, was der Eschi vorher gesagt hat, mit wenn mein Nachbar oder mein Freund erfolgreich ist oder einen guten Vertrag macht oder viel Geld macht, dann freut mich das für den hier. Und in Europa ist aus unterschiedlichen Gründen das oft nicht der Fall.
Das heißt, der American Dream wird nach wie vor praktiziert. Oder ist es eine Floskel?
Was ist der American Dream? Also wenn du jetzt aktiv bist und nach Chancen suchst, dann findest du, je nachdem, was dir wichtig ist, in welchem Bereich du tätig bist, was dich interessiert, glaube ich, überall auf der Welt Chancen. Ja? Also einer meiner besten Freunde in Österreich ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer im Bereich Schmuck. Unternehmen ist in der dritten Generation, Großvater hat es aufgebaut, Vater hat es vergrößert und er hat substanziell weiter ausgebaut und Riesenerfolg damit, Chancen einfach wahrgenommen. Das kannst du in Hongkong machen, das kannst du in Europa überall machen, das kannst du in den USA machen. Je nachdem, in welcher Branche und was dein Umfeld ist und was deine Möglichkeiten betrifft, kann man das dann zum Leben erwecken und in vielen Bereichen hat man viele Möglichkeiten. Ob das jetzt Österreich oder woanders ist, manchmal ist es ein bisschen leichter. Es ist ein bisschen richtige Zeit, richtiger Ort hier immer wichtig. Glück kommt ein bisschen dazu, aber Glück kann man auch ein bisschen selber machen. Und es gibt viele, die sind in Österreich erfolgreich, gibt viele, die sind in Amerika erfolgreich. Viele Sachen sind hier einfacher, manche Sachen sind durchaus dann auch komplizierter und schwieriger. Ja? Also so ganz American Dream Maß aller Dinge würde ich nicht sagen, aber das Land bietet enorm viele Chancen, aber die hat man in anderen Ländern, in anderen Bereichen auch. Und ich würde halt alle ermutigen, traut euch was, ja, und probiert Sachen und macht Sachen, die vielleicht auch ein bisschen riskant sind, wo du dich ein bisschen unwohl fühlst. Der Toto Wolff sagt immer im Autorennen, wenn du alles unter Kontrolle hast, dann fährst du nicht schnell genug. Und so ein bisschen ist es in der Karriere auch. Wenn du dich immer wohl fühlst, dann challengest du dich vielleicht nicht gut genug. Und ein bisschen challenged und ein bisschen unwohl in einem neuen Job, das führt dazu, dass man mehr drüber nachdenkt und mehr intensiv dabei ist. So sehe es jedenfalls ich.
Also heraus aus der Komfortzone.
Ja, ganz genau.
Meine Abschlussfrage an euch beide. Wir feiern 60 Jahre Verbindung. Was wünscht ihr unserer Verbindung? Was wünscht ihr den jungen Aktiven?
Also ich wünsche vor allem der Verbindung mutige und begeisterte Aktive, weil ich glaube, das, was uns auszeichnet als Studentenverbindung, ist, dass die ganze Kraft und die gesamte auch Veränderungsmöglichkeiten in der Verbindung ist in der Aktivitas. Und die Grundaufgabe der Eltern ist, das zu finanzieren und sich zurückzuhalten. Und ich wünsche mutige Aktive, wie es der Eschi schon gesagt hat, fest nie aufhören, da am Ball der Zeit zu bleiben. Ich denke zurück, ich habe in Linz Wirtschaftswissenschaften studiert. Von den klassischen Jobs, die man damit machen kann, hat hier zumindest schon quasi alles AI übernommen. In den Bereichen arbeitet kein Mensch mehr. Das wird bei uns natürlich auch bald so kommen. Und da geht es halt dran, dass man da offen bleibt, keine Angst hat, sondern das als auch immer als Chancen sieht. Was kann man damit Neues bauen? Was heißt das für die Zukunft? Wo geht's hin? Ich glaube, vor allem als Katholiken sollten wir immer zuversichtlich bleiben, also und hoffnungsvoll.
Ich sehe es genauso. Aktiven Zeit war somit die schönste Zeit meines Lebens. Im Nachhinein an der Uni, es war einfach eine richtig gute Zeit und habe es viel genossen, habe versucht, viel zu machen. Und nutzt auch die Unterstützung, die von der Alternschaft gekommen kann. Bei mir jedenfalls ganz stark gekommen ist. Ohne Altern Landesbund wäre ich damals nie nach Oxford gekommen, wo ich eine Zeit lang studiert habe und dann auch nie in die USA. Und da gibt es schon viele Möglichkeiten, muss sie aber auch nutzen. muss auch sagen, hey, ich will, ja. Und dieses nochmal raus aus der Komfortzone, traut euch was, genießt ihr das Leben, Selbstbewusstsein, keiner ist auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, ja. Wir haben gute Ausbildung, du hast ein gutes Netzwerk und jetzt machen wir was draus. Das wünsche ich einfach allen unter Austronubia für die nächsten 60 Jahre, gemäß unseres Wahlspruch, Faktum est vita. Machen wir was.
Da bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer vielen herzlichen Dank, lieber Fucher, lieber Eschi, für diesen ehrlichen Blick über den großen Teich. Ich finde es super, dass die Hybridtechnik gibt, weil ich sage ganz unkompliziert, dass wir diesen Podcast führen haben können. Vielen herzlichen Dank nochmal euch beiden. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Österreich wieder oder vielleicht kommen wir mal nach Amerika. Und auf jeden Fall auf ein herzliches Dank auch allen, die diesen Podcast hören. Und wir sehen uns spätestens beim Jubelstiftungsfest am 9. Mai im Palais Kaufmännischer Verein in Linz.